Das Bekenntnis. Dieser Bund wurde in der Zeit des Gesetzes und in der Zeit des Evangeliums auf verschiedene Weise verwaltet. Unter dem Gesetz wurde er durch Verheißungen, Weissagungen, Opfer, die Beschneidung, das Passahlamm und andere Vorbilder und Ordnungen verwaltet, die dem Volk der Juden gegeben waren und alle das Kommen Christi im Voraus vorbildeten. Diese waren für jene Zeit durch das Wirken des Heiligen Geistes ausreichend und wirksam, um die Auserwählten im Glauben an den verheißenen Messias zu unterweisen und zu erbauen, durch den sie volle Vergebung der Sünden und ewiges Heil hatten, und dieser Bund wird das Alte Testament genannt. Westminster Bekenntnis, Kapitel 7, Abschnitt 5. Einleitung. Es begibt sich eine stille Tragödie in manchem christlichen Herzen, und sie nimmt diese Gestalt an. Der Leser schlägt die Bibel auf, beginnt beim ersten Buch Mose und findet sich als Fremder in einem fremden Land wieder. Das Blut von Stieren und Böcken, der Rauch, der von Erlenaltären aufsteigt, die kunstvolle Choreografie von Priestern in leinenen Gewändern, der starre Kalender der Feste und Fasten und Neumonde, das alles wirkt fern, undurchsichtig, beunruhigend. Dieser Leser liebt die Psalmen und schätzt die Weissagungen Jesajas, aber der gewaltige gesetzliche und zeremonielle Apparat des Alten Bundes lässt ihn ratlos zurück, und aus der Ratlosigkeit erwächst ein stiller Argwohn, dass der Gott des Alten Testaments irgendwie anders war als der Gott des Neuen, dass das Heil damals nach einem anderen Mechanismus funktionierte, dass Abraham und Mose und David einer Religion der Werke angehörten, während wir einer Religion der Gnade angehören. Der Argwohn wird selten so ausgesprochen, aber er lauert unter der Oberfläche tausender Predigten und hunderttausender privater Bibellektüren. Und es ist ein katastrophales Missverständnis des Evangeliums. Die Westminster-Väter widmen den fünften Abschnitt ihres Kapitels über Gottes Bund mit dem Menschen der Zerschlagung dieses Missverständnisses. Sie taten es mit der geduldigen Genauigkeit von Männern, die wussten, dass die Einheit des Gnadenbundes keine akademische Frage war, sondern der Faden, an dem die ganze biblische Geschichte hängt. In den vorausgehenden Abschnitten hatten sie die Architektur der göttlichen Bundeswege errichtet, die freiwillige Herablassung, die unendliche Entfernung zwischen Schöpfer und Geschöpf überbrückt, der Bund der Werke, mit Adam geschlossen und von ihm gebrochen, der Bund der Gnade, den Gott den Sündern frei anbietet, und das Testament, das durch den Tod Christi besiegelt ist. Nun stellten sie sich der Frage, die jeder aufmerksame Leser der Schrift irgendwann stellen muss, wenn der Gnadenbund einer ist, warum sieht er vor und nach dem Kommen Christi so verschieden aus? Warum die blutigen Altäre, die Speisegebote, die kunstvolle Typologie, die überall hinzuweisen scheint und nirgends anzukommen, bis plötzlich, in den Evangelien, alles der Schlichtheit von Predigt und Sakrament weicht? Die Antwort, die das Bekenntnis gibt, ist von einer Klarheit, die dem verwirrten Leser den Boden unter den Füßen zurückgibt, der Bund war einer. Die Verwaltung war eine zweifache. Und der Unterschied zwischen ihnen war kein Unterschied in der Substanz des Heils, sondern in der Klarheit, mit der Christus geoffenbart wurde. Es hat nie mehr als einen Weg des Heils gegeben, einen Mittler, einen Gnadenbund, von den Toren Edens bis zur Vollendung aller Dinge. Wer die alte Verwaltung missversteht, missversteht die neue, denn die neue ist nichts anderes als die alte mit entferntem Schleier. Das Alte Testament ist nicht das Buch einer anderen Religion. Es ist das Buch der einen Religion, deren Morgendämmerung wir darin erblicken, deren vollen Tag wir im Neuen Testament besitzen und deren ewige Mittagssonne wir erwarten. Der fünfte Abschnitt ist darum nicht eine Fußnote für Spezialisten der biblischen Theologie. Er ist ein Schlüssel, ohne den die Bibel ein verschlossenes Buch bleibt oder schlimmer, zwei Bücher, deren eines von einem zornigen, gesetzlichen Gott und deren anderes von einem gnädigen, evangelischen Gott zu handeln scheint. Kein Irrtum hat mehr Seelen verwirrt als dieser. Die biblischen Grundlagen. Das apostolische Zeugnis über das Verhältnis der beiden Verwaltungen des Gnadenbundes ist nirgends so verdichtet wie im Hebräerbrief, und der Verfasser dieses Briefes liefert uns das beherrschende Bild für alles, was die Westminster-Väter später bekennen sollten. Denn das Gesetz hat nur den Schatten der zukünftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst, darum kann es die Hinzutretenden durch die immer gleichen, jährlich darzubringenden Opfer niemals für immer vollkommen machen. Jedes Wort in diesem Vers ist gewählt, um ein Verhältnis von Entsprechung und Gegensatz zu begründen. Das Gesetz, womit der Verfasser die ganze mosaische Ökonomie meint, den Dekalog und das gesamte System von Priestertum, Opfer und Zeremonie, besitzt einen Schatten. Das griechische Wort heißt Schia, der Umriss, den ein Gegenstand wirft, wenn Licht auf ihn fällt. Ein Schatten verrät etwas Echtes über den Gegenstand, der ihn wirft, seine Umrisse, seine Form, seine Proportionen. Man kann von einem Schatten lernen. Man kann einen Freund an seinem Schatten erkennen, bevor er um die Ecke biegt. Aber der Schatten ist nicht die Substanz. Man kann einem Schatten nicht die Hand schütteln. Man kann nicht aus dem Schatten eines Bechers trinken oder im Schatten eines Hauses ruhen. Der Schatten weist auf die Substanz hin, hängt in seiner ganzen Existenz von ihr ab und empfängt alle seine Bedeutung von ihr, aber er ist nicht die Substanz selbst. Und was ist die Substanz? Der Verfasser sagt es im selben Atemzug, das Gesetz hat einen Schatten, aber nicht die eigentliche Gestalt, das griechische Eigen, das Bild, die vollständige Darstellung, die Sache selbst in ihrer wesentlichen Wirklichkeit. Die Eigen der zukünftigen Güter ist in Christus erschienen. Der alte Bund hatte den Umriss, der neue Bund hat die Wirklichkeit. Der alte Bund hatte die Silhouette der Erlösung, der neue Bund hat die Erlösung selbst, leibhaftig, vollbracht und zugeeignet. Die wiederholten Opfer der alten Ökonomie konnten den Anbeter niemals vollkommen machen, nicht weil sie falsche Wegweiser waren, sondern weil sie eben nur Wegweiser waren. Ein Pfeil ist nicht das Ziel. Eine Speisekarte ist nicht die Mahlzeit. Und ein Schatten, wie genau auch immer, ist nicht der Mensch, dessen Schatten er ist. Der Apostel Paulus macht denselben Punkt mit einer etwas anderen Begrifflichkeit in seinem Brief an die Kolosser, und seine Sprache schärft den Gegensatz zur Messerschneide, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was kommen sollte, der Leib aber ist Christus. Das Wort Leib übersetzt hier das griechische SMA, und Paulus gebraucht es in bewusstem Gegensatz zu Schia. Die Speisegebote, der Festkalender, die Sabbatbestimmungen, sie waren keine willkürlichen Vorschriften, auferlegt von einer launischen Gottheit. Sie waren Schatten, und Schatten dienen einem Zweck. Sie lehrten Israel, rein von unrein, heilig von gemein, heilige Zeit von gewöhnlicher Zeit zu unterscheiden. Sie gruben den Rhythmus der Erlösung in den Kalender und die Küche des Bundesvolkes ein. Aber die Substanz, die alle jene Schatten warf, die feste Wirklichkeit, deren Umrisse sie nachzeichneten, ist Christus. Wenn der Leib kommt, fährt man nicht fort, den Schatten zu studieren, als wäre der Leib noch abwesend. Man wendet sich vom Schatten zur Substanz, nicht weil der Schatten wertlos war, sondern weil der Schatten sein Werk getan hat. Er hat zu dem geführt, dessen Schatten er war. Darum kann Paulus sagen, dass die zeremoniellen Unterscheidungsmerkmale des alten Bundes nicht länger bindend sind. Gott hat seine Meinung über Heiligkeit nicht geändert. Die Heiligkeit, auf die jede Speisevorschrift und jede Festordnung hinwies, ist in Person erschienen. An den Schatten festzuhalten, nachdem die Substanz gekommen ist, wäre eine Beleidigung der Substanz. Aber wenn die alte Verwaltung ganz Schatten war, wie kamen dann die Menschen, die unter ihr lebten, zum rettenden Glauben? Die Frage ist nicht nur geschichtlich. Sie berührt das Wesen Gottes selbst. Wenn die alttestamentlichen Heiligen durch das Halten des Gesetzes gerettet wurden, durch die peinliche Beobachtung von Zeremonien und die Darbringung von Opfern, dann bricht die Behauptung des Paulus in sich zusammen, dass das Heil immer aus Gnade durch den Glauben war. Und wir stehen mit zwei verschiedenen Religionen in derselben Bibel. Die Antwort, und sie gehört zu den großen befreienden Wahrheiten der ganzen Schrift, lautet, der Glaube hat immer auf denselben Christus geblickt, ob er ihn nun im Schatten oder in der Substanz sah. Der Herr Jesus selbst bezeugt es mit Worten, die seinen jüdischen Zuhörern ungeheuerlich erscheinen mussten, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Abraham, der 2000 Jahre vor Bethlehem lebte und starb, sah den Tag Christi. Er sah ihn nicht mit leiblichen Augen, nicht in der Klarheit, mit der die Apostel ihn sahen, aber er sah ihn im Spiegel der Verheißung, im Umriss des Schattens, mit den Augen des rechtfertigenden Glaubens. Und er wurde froh. Die Freude Abrahams ist der uranfängliche Beweis dafür, dass der Glaube der Väter kein anderer Glaube war als unserer. Er schaute auf denselben Heiland, dessen Angesicht wir im Evangelium erblicken, nur dass seine Schau die Morgendämmerung war und unsere der volle Tag. Paulus begründet dieselbe Wahrheit im Galaterbrief mit der Unerschütterlichkeit eines geschulten Rabbiners, der nun vom Geist geleitet die Schriften liest, die er einst verfolgte, denn ehe der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der danach Chefenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Das griechische Wort, das Luther mit Zuchtmeister übersetzt, ist Paidakos, der Sklave, der in einem wohlhabenden griechischen Haushalt den Knaben zur Schule führte, ihn beaufsichtigte und beschützte. Das Gesetz war nicht der Lehrer, es war der Diener, der den Schüler zum Lehrer brachte. Und der Lehrer, zu dem es führte, war Christus. Von Mose bis zum Täufer führte das Gesetz eine Generation um die andere an der Hand zu dem einen, auf den alle Vorbilder wiesen und den alle Verheißungen besangen. Es war eine strenge Zucht, eine Zucht unter Vormündern und Verwaltern, wie Paulus im selben Brief sagt, aber es war die Zucht von Söhnen, nicht von Knechten einer anderen Religion. Der Verfasser des Hebräerbriefs fasst das ganze Argument in einem einzigen Satz zusammen, der das Bekenntnis der Divines in Nutze enthält. Darum hat er auch, obwohl Gott, nicht für sich selbst das Blut von Böcken und Kälbern genommen, sondern sein eigenes Blut, und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn der Böcke und Kälber Blut und die Asche von der Kuh, auf die Unreinen gesprengt, sie heilig zur leiblichen Reinheit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als ein fehlerloses Opfer durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Die Logik ist unanfechtbar. Das Blut von Tieren konnte das Gewissen nicht reinigen. Es konnte nur vorbilden, worauf das Gewissen wartete, das Blut des Sohnes Gottes. Die Sünden der alttestamentlichen Gläubigen wurden auf Kredit vergeben im Vorblick auf einen Tod, der noch nicht geschehen war, auf das Blut eines Erblassers, der noch nicht gestorben war. Aber sie wurden vergeben. David empfing Vergebung, Abraham wurde gerecht gesprochen, Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen. Kein einziger von ihnen wurde durch das Blut von Stieren gerettet. Sie alle wurden gerettet durch das Blut Christi, das im Vorblick auf Golgatha auf ihre Sünden angewendet wurde, so wahrhaftig wie es im Rückblick auf unsere Sünden angewendet wird. Der Unterschied lag nicht in der Grundlage des Heils, sondern in der Verwaltung seiner Offenbarung. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter im Jahre 1646 diesen Abschnitt formulierten, taten sie es mit einem doppelten Gegner vor Augen, und beide Gegner lebten innerhalb der protestantischen Welt. Der römische Irrtum über das Verhältnis der Testamente war schon in Abschnitt 4 abgewehrt worden, nun waren es die Schwärmer und die Gesetzlichen im eigenen Haus, die die Genauigkeit dieses Abschnitts seelsorgerlich notwendig machten. Der erste Gegner war die Schwärmerei, jene Strömung, die mit Namen wie Kaspar Schwenkfeld und Sebastian Frank verbunden ist und die das Alte Testament als ein im Wesentlichen überholtes Buch betrachtete. Die Schwärmer lasen die Briefe des Paulus und hörten das Wort Schatten, sie hörten nicht das Wort Vorbild. Sie sahen im Alten Bund nur Vorläufigkeit, nicht Zielgerichtetheit, nur Verhüllung, nicht Offenbarung. Manche unter ihnen gingen so weit, das Alte Testament für Christen für entbehrlich zu erklären, ein Buch, das seine Schuldigkeit getan habe und nun abtreten könne. Die Väter antworteten mit einem einzigen, sorgfältig gewählten Satz, diese waren für jene Zeit durch das Wirken des Heiligen Geistes ausreichend und wirksam, um die Auserwählten im Glauben an den verheißenen Messias zu unterweisen und zu erbauen. Das Alte Testament war nicht eine Anhäufung bedeutungsloser Rituale, die erst mit dem Kommen Christi Sinn bekamen. Es war, für seine Zeit, eine ausreichende und wirksame Verwaltung der einen Gnade. Der Geist wirkte durch das Wort der Propheten, durch die Vorbilder der Opfer, durch das Zeichen der Beschneidung, durch das Passahlamm und er tat es mit Kraft. Abraham wurde nicht durch eine lückenhafte, unzulängliche Religion gerettet. Er wurde durch die Fülle Christi gerettet, verwaltet in einer vorläufigen, schattenhaften, aber dennoch wahren und wirksamen Gestalt. Der zweite Gegner war feiner gesponnen. Es gab unter den Puritanern selbst Theologen, die die Kontinuität des Gottesvolkes so sehr betonten, dass sie die Diskontinuität der Verwaltung einebneten. Sie lasen den Hebräerbrief und hörten Vorbild, sie hörten nicht Schatten. Sie sahen im Alten Bund nur Vorbereitung, nicht Vorläufigkeit, nur Hinordnung auf Christus, nicht das Vergehen der Schatten in seinem Licht. Die Folge war eine judisierende Neigung, die alttestamentliche Zeremonien und bürgerliche Gesetze in die neue Verwaltung hinüberziehen wollte. Manche bestanden auf der fortdauernden Geltung der Sabbatgebote in ihrer mosaischen Strenge. Andere wollten die bürgerlichen Gesetze Israels zur Grundlage der englischen Rechtsprechung machen. Wieder andere führten das Amt des Leviten in veränderter Gestalt wieder ein. Die Westminster-Väter zogen hier eine klare Linie. Der Bund wurde in der Zeit des Gesetzes und in der Zeit des Evangeliums auf verschiedene Weise verwaltet. Die Verschiedenheit ist entscheidend. Sie betrifft nicht die Substanz, der Bund der Gnade ist einer, das Heil ist eines, der Mittler ist einer. Aber sie betrifft die Form. Die Vorbilder und Schatten haben ihre Bestimmung erfüllt und sind abgetan. Wer sie wieder errichtet, leugnet, dass Christus gekommen ist. Die Väter wogen jedes Wort mit einer Sorgfalt, die dem aufmerksamen Leser reichen Lohn bringt. Die alttestamentlichen Ordnungen bildeten das Kommen Christi im Voraus vor. Das Verb »vorbilden« ist mit Absicht gewählt. Es meint nicht, dass die Schatten von sich aus auf Christus hinwiesen, ein blutendes Lamm auf einem Altar weist auf nichts hin, wenn Gott nicht spricht und deutet. Es meint, dass Gott durch sie hindurch wirkte, durch die Einsetzung der Vorbilder und durch die Erleuchtung des Geistes, um die Augen der Erwählten auf den zu richten, der kommen sollte. Das Bekenntnis spricht von der Unterweisung und Erbauung der Auserwählten. Das sind Worte, die sonst mit der Predigt des Evangeliums verbunden werden, und sie zeigen, dass die Väter in der alttestamentlichen Verwaltung nichts Geringeres sahen als eine wirkliche, geistgeschenkte, glaubenweckende Predigt Christi, nur dass die Kanzel nicht aus Holz war, sondern aus Steinen und Fellen und Festen. Schließlich nennen die Väter die ganze alttestamentliche Verwaltung das Alte Testament. Und setzen damit voraus, was der Abschnitt selbst begründet, dass die Bücher, die wir das Alte Testament nennen, nicht die Urkunden einer anderen Religion sind, sondern die Urkunden derselben Religion ihrer ersten, schattenhaften, aber wahren Verwaltung. Theologische Tiefe. Die reformierte Theologie hat dem Verhältnis der beiden Verwaltungen des Gnadenbundes eine Aufmerksamkeit gewidmet, die nirgends in der christlichen Kirche ihresgleichen hat. Sie tat es nicht aus antiquarischem Interesse, sondern aus der Überzeugung, dass die Einheit der Schrift auf dem Spiel stand. Johannes Calvin, der in Genf wirkte und dessen Einfluss auf die Westminster-Väter kaum überschätzt werden kann, hatte in seiner Institutio den Grundsatz aufgestellt, der die ganze nachfolgende reformierte Diskussion bestimmte: Der Bund, den Gott mit den alten Vätern schloss, ist dem unsrigen so ähnlich in Wesen und Substanz, dass er ganz und gar derselbe ist. Nur die Verwaltung ist verschieden. Calvin widmet dem Nachweis dieser These das 10. und 11. Kapitel des 2. Buches seiner Institutio, und die Leidenschaft, mit der er sie führt, rührt von derselben seelsorgerlichen Dringlichkeit her, die auch die Westminster-Väter antrieb. Der Genfer Reformator hatte sich mit Wiedertäufern auseinanderzusetzen, die das Alte Testament geringschätzten, und mit römischen Theologen, die die Sakramente des Alten und des Neuen Bundes in eine falsche Kontinuität setzten. Calvin antwortete mit einem doppelten Grundsatz: Der Bund ist einer, dieselbe Erbschaft des ewigen Lebens, derselbe Mittler Christus, dieselbe Gnade Gottes, dasselbe Heil aus Glauben und nicht aus Werken. Aber die Verwaltung ist verschieden in der Klarheit der Offenbarung, in der Fülle der geistlichen Gaben, in der Anzahl und Schlichtheit der Zeremonien. Die Väter zur Zeit des Gesetzes schauten die künftige Unsterblichkeit nur aus der Ferne wie in einem Spiegel, die Gläubigen zur Zeit des Evangeliums blicken gleichsam ins volle Licht der Mittagssonne. Der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli hatte diesen Gedanken ein Jahrzehnt vor Calvin mit einer eigenen, schweizerischen Nüchternheit entfaltet. In seiner Schrift »Von der Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes« aus dem Jahr 1522 bestand Zwingli darauf, dass das Wort Gottes von Anfang an eines war, dass die Väter des Alten Bundes durch dasselbe Wort im Glauben lebten wie die Christen und dass der Unterschied allein in der größeren oder geringeren Deutlichkeit der Offenbarung lag. Für Zwingli war der alttestamentliche Kultus mit seinen Opfern und Zeremonien nichts anderes als eine sinnliche, der Fassungskraft des damaligen Volkes angepasste Predigt des Evangeliums. Der Zürcher verglich die alttestamentliche Verwaltung mit der Morgenröte, die den Tag ankündigt. Man kann bei der Morgenröte schon lesen, aber die Buchstaben sind noch nicht so scharf wie bei Tageslicht. Die Sonne selbst ist dieselbe. Für Zwingli wie für Calvin hing an dieser Wahrheit mehr als ein Gelehrtenstreit. Wer den Gott des Alten Bundes von dem des Neuen trennt, trennt Christus von sich selbst. Und wer die Schatten verwirft, die auf ihn hinwiesen, der hat ihn noch nicht recht erkannt. Thomas Watson, der puritanische Seelsorger, dessen Body of Divinity. Zu den meistgelesenen Erbauungsbüchern der englischsprachigen Welt gehört, hat in seiner Auslegung des Westminster-Katechismus eine Betrachtung zum Alten Testament vorgelegt, die sich weniger an den Verstand als an das Gemüt wendet. Watson vergleicht die alttestamentliche Verwaltung mit einem Brief, der in einer fremden Sprache geschrieben ist. Die Worte sind wirklich, die Botschaft ist vollständig, aber der Schleier der Sprache verhüllt ihren Sinn. Die Juden, so Watson, besaßen das Evangelium, aber es war ihnen gleichsam versiegelt. Sie besaßen Christus, aber er war in Vorbilder gehüllt wie eine kostbare Perle in einer unscheinbaren Muschel. Sie hatten das Manna, das Brot vom Himmel, aber sie kannten das Brot des Lebens noch nicht, auf das es hinwies. Und doch und darin liegt die seelsorgerliche Kraft von Watsons Betrachtung, wurden sie durch diese verhüllte, versiegelte, schattenhafte Verwaltung gerettet. Der Glaube an den verheißenen Messias, genährt von Vorbildern und Weissagungen, getragen vom Geist, der durch unvollkommene Mittel vollkommen wirkt, war rettender Glaube. Watson fragt, wenn Gott durch die Schatten das Heil wirkte, wie viel mehr wird er es durch die Klarheit des Evangeliums tun? Der Trost für den angefochtenen Christen, der an der Schwachheit seines eigenen Glaubens verzweifelt, liegt in dieser Gewissheit, der Geist, der durch die Schatten genügte, genügt durch das Licht erst recht. Hermann Witzius, der holländische Föderaltheologe, dessen Werk De Economia Föderum die Bundestheologie des 17. Jahrhunderts zusammenfasste und krönte, hat das Verhältnis der beiden Verwaltungen mit einer Unterscheidung geklärt, die in der reformierten Theologie zum bleibenden Besitz geworden ist. Witzius unterscheidet zwischen der Substanz des Bundes und der Ökonomie seiner Verwaltung. Die Substanz, die Parteien des Bundes, die Verheißung des Heils, die Bedingung des Glaubens, der Mittler Christus, ist in beiden Verwaltungen dieselbe. Die Ökonomie, die Art und Weise, wie der Bund äußerlich dargestellt, eingeschärft, besiegelt und an die nachfolgenden Geschlechter weitergegeben wird, ist verschieden. Im alten Bund war die Ökonomie eine des Buchstabens, der Typen und Schatten, der irdischen Verheißungen als Bilder himmlischer Güter, der strengen Zucht unter dem Gesetz. Im neuen Bund ist die Ökonomie eine des Geistes, der Erfüllung, der himmlischen Güter in ihrer eigenen Gestalt, der Freiheit der Kinder Gottes. Witzius betont, dass diese Ökonomie nicht willkürlich wechselt, sondern heilsgeschichtlich fortschreitet. Gott hat es gefallen, die Offenbarung Christi stufenweise zu entfalten, wie die Sonne nicht auf einmal am Himmel steht, sondern erst dämmert, dann tagt, dann in vollem Mittagsglanz erstrahlt. Die Kirche des alten Bundes war die Kirche der Morgenröte, die Kirche des neuen Bundes ist die Kirche des Tages. Aber es ist dieselbe Sonne, die beide erleuchtet. Archibald Alexander Hodge, der amerikanische Presbyterianer des 19. Jahrhunderts, dessen Kommentar zum Westminster-Bekenntnis Generationen von Theologiestudenten als Lehrbuch diente, trieb die Logik des Abschnitts zu ihrer praktischen Spitze. Hodge sah in der Unterscheidung von Substanz und Verwaltung die Antwort auf die Frage, warum so viele Christen das Alte Testament vernachlässigen. Sie tun es, so Hodge, weil sie die Verwaltung mit der Substanz verwechseln. Sie sehen die Opfer und meinen, hier werde eine andere Religion gelehrt. Sie lesen die Gesetze und meinen, hier werde ein anderer Weg zum Heil gewiesen. Aber wenn man einmal begriffen hat, dass die Substanz, Christus, in beiden Testamenten dieselbe ist und nur das Gewand wechselt, dann wird das Alte Testament zu dem, was es für die Apostel war, zu dem Buch, das Christus bezeugt. Hodge vergleicht die beiden Verwaltungen mit zwei Gemälden Christi. Das erste ist ein Kupferstich, einfarbig, schattenhaft, auf das Wesentliche beschränkt. Das zweite ist ein Ölgemälde in voller Farbenpracht. Man würde nicht sagen, der Kupferstich stelle einen anderen Menschen dar. Man würde sagen, er stelle denselben Menschen dar, nur in einer weniger vollkommenen Weise. So ist es mit den beiden Verwaltungen des Gnadenbundes. Und so wie ein Kupferstich die Vorfreude auf das Ölgemälde weckt und den Betrachter nicht unbefriedigt lässt, so hat auch die alttestamentliche Verwaltung den Glauben an Christus geweckt und genährt, nicht vollkommen im Sinne der Klarheit, aber vollkommen im Sinne der Hinlänglichkeit. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lerne, dein Altes Testament zu lesen, nicht als ein Buch der Werke, sondern als ein Buch der Gnade. Die fürchterlichste Frucht des Missverständnisses, das die Westminster-Väter bekämpften, ist die Vernachlässigung des Alten Testaments. Wenn die drei Viertel der Bibel, die vor Matthäus stehen, in deiner täglichen Lesung auf ein gelegentliches Psalmwort oder eine Jesaja-Verheißung zusammenschrumpfen, dann hast du nicht nur eine Gewohnheit, sondern eine Theologie. Und es ist eine falsche Theologie. Das Alte Testament ist nicht die Geschichte eines zornigen Gottes, der durch das Blut von Tieren besänftigt werden musste, bis sein Sohn kam und ihn zur Milde überredete. Es ist die Geschichte des dreieinigen Gottes, der einen Bund der Gnade stiftete und ihn durch Verheißungen, Vorbilder und Schatten verwaltete, die das eine Ziel hatten, den Glauben der Erwählten auf Christus zu richten. Wenn du das erste Buch Mose liest und nicht siehst, wie der Same der Frau der Schlange den Kopf zertritt, dann liest du es falsch. Wenn du das dritte Buch Mose liest und nicht siehst, wie jeder Altar, jedes Opfer, jedes Weihrauchopfer von Christus singt, dann liest du es falsch. Wenn du die Geschichtsbücher liest und nicht siehst, wie Gott um seines Bundes willen mit einem widerspenstigen Volk Geduld hat, dieselbe Geduld, die er mit dir hat, dann liest du sie falsch. Die Bibel ist ein Buch mit zwei Abteilungen, aber einer Botschaft. Das eine Testament bezeugt den kommenden Christus. Das andere Testament bezeugt den gekommenen Christus. Aber es ist derselbe Christus. Lies also das ganze Buch und lies es mit den Augen des Glaubens, der in jedem Schatten den Leib erblickt. Zweitens, die Einheit des Gnadenbundes ist der Grund deiner Heilsgewissheit. Wenn das Heil im alten Bund anders gewesen wäre als im neuen, dann könnte es sich auch wieder ändern. Wenn Gott einmal den Heilsweg gewechselt hätte, wer bürgt dafür, dass er es nicht wieder tut? Aber der Bund von Eden, der Bund mit Abraham, der Bund am Sinai als Verwaltung des einen Gnadenbundes, der neue Bund im Blut Christi, sie sind nicht verschiedene Bünde, sondern Entfaltungen desselben ewigen Ratschlusses. Die Treue Gottes zu seinem Bund ist der Fels, auf dem deine Gewissheit ruht. Er hat einen Bund geschlossen, und er hält ihn. Er hat ein Testament gemacht, und er hat es mit Blut besiegelt. Er hat ein Erbe verheißen, und er bewahrt es im Himmel auf. Du kannst dich auf ihn verlassen, nicht weil du treu bist, sondern weil er treu ist und er war treu durch alle Zeitalter hindurch, von Adam bis zu dir. Drittens, das Alte Testament ist deine Kinderbibel und du sollst sie nicht verachten. Wenn Paulus das Gesetz einen Paidagos nennt, einen Zuchtmeister oder besser, einen Kinderführer auf Christus hin, dann meint er nicht nur die historische Rolle des Gesetzes im Leben Israels. Er meint auch die bleibende Rolle des Alten Testaments im Leben der Kirche. Gott hat einen Weg gewählt, um sein Volk zu erziehen, und dieser Weg führte durch den Kindergarten der Vorbilder. Bevor Christen die Erhabenheit des Hohenpriesters nach der Ordnung Melchisedeks begreifen konnten, mussten sie zuerst die Gestalt Aarons in seinen leinenen Gewändern kennenlernen. Bevor sie die Größe des einen, vollkommenen Opfers fassen konnten, mussten sie das Blut der Lämmer fließen sehen, Morgen für Morgen, Abend für Abend. Das Alte Testament ist nicht überholt, es ist die Grundschule des Glaubens, und kein Christ hat sie je durchlaufen, ohne reicher daraus hervorzugehen. Der Christ, der nur das Neue Testament kennt, gleicht einem Menschen, der nur die oberen Stockwerke eines Hauses betreten hat und das Fundament nie gesehen hat. Das Haus steht, aber er weiß nicht, worauf. Viertens, bewundere die Weisheit Gottes in der stufenweisen Offenbarung seines Heilsplans. Es hätte Gott gefallen können, Christus sofort nach dem Sündenfall zu senden. Adam und Eva hätten am Abend des Fluchs den Morgen der Erlösung schauen können. Aber Gott tat es nicht. Er ließ Jahrtausende vergehen, in denen die Verheißung wuchs und die Sehnsucht sich vertiefte und die Schatten immer schärfere Umrisse annahmen. Er gab Abraham einen Sohn der Verheißung und ließ ihn den Berg Moria ersteigen, das Messer in der Hand, ein Vater, der seinen einzigen Sohn opfern sollte, ein Vorbild, das dem himmlischen Vater und seinem eingeborenen Sohn erst in Golgatha sein volles Antlitz zeigen würde. Er führte Israel aus Ägypten, durch das Rote Meer, durch die Wüste, ins verheißene Land und jede Station war ein lebendiges Gleichnis der Erlösung, die Christus vollbringen würde. Er gab David einen Thron und eine Verheißung, deren Erfüllung mehr als ein Jahrtausend auf sich warten ließ. Warum diese Langsamkeit? Weil Gott nicht nur unsere Erlösung will, sondern auch unsere Anbetung. Und nichts erweckt tiefere Anbetung als die Erkenntnis, dass der Heilsplan, den wir im Rückblick als eine einzige, vollkommene Symphonie hören, Note für Note über Jahrtausende komponiert wurde, und jede Note saß genau da, wo sie hingehörte. Fünftens, deine Sakramente sind einfacher als die Altarsakramente Israels und genau darin liegt ihre Herrlichkeit. Ein Christ, der zum Tisch des Herrn tritt und Brot und Wein empfängt, mag versucht sein, die Einfachheit dieser Handlung mit Armut zu verwechseln. Wo ist der Weihrauch? Wo das Blut? Wo die kunstvolle Liturgie? Aber die Einfachheit des neuen Bundes ist nicht Armut, sie ist Vollendung. Einem Kind gibt man Bilder, weil es noch nicht lesen kann. Einem Erwachsenen gibt man das Buch. Der alten Kirche gab Gott Bilder, Opfer, Feste, Reinigungen, weil sie im geistlichen Sinne noch ein Kind war. Der neuen Kirche gibt er das Wort, das Fleisch ward, und Brot und Wein als schlichte Zeichen seiner Gegenwart. Die Sakramente des neuen Bundes sind geringer an Zahl und ärmer an äußerem Glanz als die des alten, aber sie sind reicher an dem, was sie bezeichnen. Sie verkündigen nicht einen kommenden Christus, sondern einen gekommenen. Sie weisen nicht auf eine künftige Erlösung, sondern auf eine vollbrachte. Wenn du also das Abendmahl empfängst, so bedenke, du empfängst, worauf jeder Altar in Israel wartete und was kein Stier und kein Bock je geben konnte. Sechstens, der Gott des Alten Testaments ist dein Gott, verkenne ihn nicht. Es gibt eine Art, das Alte Testament zu lesen, die in jedem Gericht, in jeder Ausrottung der Kanaaniter, in jeder Todesstrafe des mosaischen Gesetzes den Beweis dafür sieht, dass der Gott des Alten Bundes ein anderer war als der Vater Jesu Christi. Diese Lesart ist so alt wie Markion und so verbreitet wie der religiöse Buchhandel. Aber sie ist eine Lästerung gegen die Einheit Gottes und eine Torheit gegen die Einheit der Schrift. Der Gott, der die Kanaaniter ausrottete, ist derselbe, der seinen Sohn gab. Der Gott, der Uzza schlug, weil er die Bundeslade anrührte, ist derselbe, der den Schächer am Kreuz ins Paradies rief. Er hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist die Verwaltung seiner Gnade und die Klarheit seiner Offenbarung. Und der Zorn, der im Alten Testament so furchtbar aufleuchtet, ist derselbe Zorn, vor dem das Neue Testament fliehen heißt. Das Kreuz ist nicht die Abschaffung des göttlichen Zorns, sondern seine Vollstreckung. Lerne also, den Gott der ganzen Bibel zu lieben, nicht einen domestizierten Gott des Neuen Testaments, dessen Zorn von einem finsteren Gott des Alten Testaments getragen wurde. Es ist ein Gott, ein Herr, ein Erlöser von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gebet. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir preisen dich, dass du von Anbeginn einer warst und dich nie gewandelt hast und dich nie wandeln wirst. Du hast mit Adam einen Bund geschlossen und ihn gehalten, als Adam ihn brach. Du hast Abraham eine Verheißung gegeben und sie erfüllt, als alle menschliche Hoffnung zuschanden ward. Du hast dein Volk durch die Wüste geführt und es nie verlassen, obwohl es dich alle Tage verließ. Du hast durch die Stimme der Propheten geredet, als das Volk taub war, und du hast deinen Sohn gesandt, als die Zeit erfüllt war und die Welt reif für die Ernte. Wir bekennen, dass wir dein altes Testament gering geachtet haben, als wäre es die Urkunde einer anderen Religion. Wir haben die Opfer gesehen und nicht das Lamm. Wir haben die Gesetze gelesen und nicht den Gehorsam dessen, der sie für uns erfüllte. Wir haben über die Kriege Israels gestaunt und die Heiligkeit dessen vergessen, der das Böse nicht erträgt und es doch mit unbegreiflicher Geduld trug, bis er es seinem eigenen Sohn auflud. Vergib uns unsere Blindheit und öffne uns die Augen für Christus auf jeder Seite deines heiligen Buches. Lehre uns, die Einheit deines Bundes zu sehen in der Vielfalt seiner Verwaltungen. Lass uns die Morgenröte der Gnade in Eden erkennen, den anbrechenden Tag in den Verheißungen an die Väter, das volle Licht in der Menschwerdung deines Sohnes und den Mittag der Herrlichkeit, den wir noch erwarten. Mache uns zu dankbaren Erben des Alten Testaments, die die Schätze der Weisheit und Erkenntnis heben, die in den Schriften des Mose und der Propheten verborgen sind. Wir danken dir für den Geist, der durch die Schatten wirkte und die Väter des Alten Bundes in demselben Glauben an denselben Christus erleuchtete, der auch uns geschenkt ist. Wir danken dir, dass Abraham unseren Tag sah und sich freute, dass Henoch mit dir wandelte und du ihn zu dir nahmst, dass David dir ein Haus baute, nicht aus Zedernholz, sondern aus Liedern und Gebeten, die noch heute deine Kirche nähren. Lass uns mit dieser großen Wolke von Zeugen verbunden sein, nicht als Bewunderer aus der Ferne, sondern als Erben derselben Verheißung, Glieder desselben Bundes, erkauft durch dasselbe Blut. Und wenn die Schatten der irdischen Verwaltungen auch unter dem Evangelium noch auf uns liegen, wenn wir auch jetzt nur stückweise erkennen und durch einen Spiegel in einem dunklen Wort sehen, dann lass uns in der Hoffnung leben, dass der Tag kommt, an dem alle Schatten weichen und wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht, den Vater im Sohn durch den Geist, einen Gott, einen Herrn, einen Erlöser. Bis dahin bewahre uns im Glauben des Alten und Neuen Testaments, der da ist Christus Jesus, gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Amen.